Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und umso mehr freue ich mich, weil ich heute eine ganz wunderbare, spannende Frau hier an meiner virtuellen Strippe habe. Die Zoe Beck ist mir zugeschaltet, heute am Sonntagmittag. Guten Morgen oder guten Mittag, Zoe, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Für mich auf jeden Fall guten Morgen. Hallo Sven. Danke, dass ich hier sein darf.
Danke, weil ich habe gedacht, so okay, du hast wahrscheinlich so einen vollen Terminplan, was ich so mitkriege, seitdem wir uns kennen. Wir kennen uns ungefähr seit 2 Jahren, glaube ich. Ne? Da war ich das erste Mal bei dir im Studio, im Synchronstudio oder noch länger? Oder?
Nein, du warst schon mal vor längerer Zeit da, aber da warst du nur für eine ganz, ganz, ganz kleine Sache da. Und ich glaube, das war bei dieser einen Stephen King-Verfilmung. Ah. Kann das sein?
Aber das ist schon länger her, das stimmt.
Ja, das ist schon länger her. Und dann hatten wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, was da war. Aber ich bin ja auch da manchmal.
Naja, zwischendurch schnappst du ein paar Bestseller und so. Für die Leute, die unwahrscheinlicherweise Zoe noch gar nicht kennen oder diesen Namen noch nie gehört haben, ganz kurz mal introducing. Unter anderem ist, wie ich gerade schon erzählt habe oder wie wir uns hier gerade irgendwie erzählt haben, wie wir uns vorher, wir uns kennen aus dem Synchronstudio beziehungsweise aus dem Voice-Over-Studio, ne, wenn du Dokumentationen, Voice-Overs als in der Regie, du schreibst Bücher, Dialogbücher. Du bist Verlegerin, du hast einen eigenen Verlag beziehungsweise mit jemandem zusammen, was ich irre finde. Du schreibst Bücher. Ich glaube, ich habe jetzt 4 bisher von dir gelesen.
So viele, okay.
Ja, ich bin wirklich ein großer Fan, muss ich sagen. Also geile Geschichten, die du machst. Du hast auch in TV-Produktion gearbeitet und machst, ja, ich bin beeindruckt, was du alles machst und was du alles kannst. Und unser Wort haben wir uns überlegt, für diese Stunde jetzt hier, wo wir miteinander plaudern, was passt besser als Geschichten erzählen? Zoe ist die klassische Geschichtenerzählerin, sowohl eigene Geschichten erfinden als auch Geschichten sozusagen transponieren oder übersetzen. Ja, Übersetzerin bist du auch. Von ganz irren Büchern. Ich möchte nur ganz kurz hier ins Feld werfen, Ministerium für öffentliche Erregung. Ja. Ich mega finde die Stories. Du, sag mal, wie kommst denn du aufs Geschichten erzählen? Wie bist denn du dazu gekommen, dass du dich mit Geschichten, Worten, Büchern so beschäftigst?
Ja, ich habe keine Ahnung, das ist passiert. Ich habe ja eigentlich immer gedacht, ich mache Musik. Ich habe früher Klavier gespielt, so richtig Hardcore-Klavier gespielt, also so mit klassischer Ausbildung. Und
so ganz früh, als Kind hast du damit angefangen?
Ja, oder? Ja, mit drei habe ich angefangen. Und jedes Jugendmusiziert auch mitgemacht und ganz viele Konzerte gehabt und Gesangsbegleitung für Sänger, Sängerinnen gemacht und Kammermusik und mit Orchestern und alles Mögliche. Und ich dachte immer, die Musik ist so mein Ding, bis dass ich dann festgestellt habe, dass es nicht geht. Das war eine eher tragische Sache, sowohl für mich dann persönlich, also innerlich dann einen neuen Weg finden zu müssen, als auch, sagen wir mal, äußerlich, weil ich halt wirklich einen offenen, können wir ja drüber reden, ne? Einen offenen Zusammenbruch während eines Konzerts auf der Bühne hatte. Also dass ich einfach eine totale Blockade, komplette Blockade. Ich meine, das ist der Albtraum. Das ist wirklich der Albtraum. Ich saß da vor ein paar hundert Leuten und wusste nicht mehr, wie es weitergeht.
Und wie alt warst du da?
Ich weiß es nicht mehr.
Das heißt, 18? Wenn du mit 3 angefangen hast, das heißt 19. als Teenager, warst du schon richtig in dieser Mühle drin. Das ist ja krass als klassischer Musiker, egal was du da, welches Instrument du da lernst, ne?
Die klassische Musik ist die totale, ganz, ganz, ganz schlimme Mühle. Also.
Wow.
Ja. Und ich denke, das ist auch das, was mich da zu dem, also soll ich jetzt sagen, was mich da so sehr belastet hat oder was einen dann auch wirklich kaputt machen kann. Mhm. Das ist wirklich diese Härte und diese Strenge, die dieser klassische Musikbetrieb dann auch hat. Und sicherlich kommen da manche Leute sehr viel besser mit klar. Ich kam halt offensichtlich dann nicht so gut damit klar. Ich weiß jetzt nicht, also kann man jetzt ewig drüber nachdenken, woran lag das. Ich hatte einfach dann, also bei mir hat sich so eine unfassbare Auftrittsangst entwickelt, dass ich dann wirklich gemerkt habe, ich muss mir was anderes suchen. Also ich hatte schon die Aufnahmeprüfungen und alles bei den Musikhochschulen gemacht und es ging dann einfach irgendwann nicht mehr. Also ich konnte nicht mehr vor Menschen spielen. Ich habe es dann immer wieder versucht natürlich und auch mit meinem Lehrer da alles Mögliche auspriert. Es war dann nervlich für mich einfach durch das Thema. Das heißt, ich musste mir was anderes suchen.
Mit 18, wo du eigentlich so seit Jahren 19, wo du nur darauf, ja. Das heißt, du hast ja wirklich stundenlang wahrscheinlich nach der Schule hast du dich ans Klavier gesetzt, hast erstmal 5 Stunden geübt oder naja, vielleicht 3, dann hast du vielleicht Hausaufgaben gemacht und dann hast du weitergespielt, oder? Also ich meine, sonst wirst du ja nicht richtig gut in diesem Bereich.
Ja.
Krass.
Ja.
Kam das von dir als kleines Kind?
Ja, das kam von mir.
Echt?
Das muss ich auch sagen. Ich hatte jetzt keine Eislaufeltern. Ich hatte eher Eltern, die das sehr merkwürdig fanden, die gesagt haben, aus dem Kind soll doch mal was Anständiges werden. Vielleicht Medizinerin oder Anwältin oder wenigstens Lehrerin, aber doch nicht irgendwie mit Musik. Das ist doch kein Beruf, da verdient man doch kein Geld.
Ach siehst du, das hast du auch mal zu hören bekommen, ja?
Ja, natürlich, mein Vater war Banker. Also das war eh jetzt nicht so der Wunsch meiner Eltern, dass die standen daneben und haben groß geguckt und konnten das auch, glaube ich, gar nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich alles so dolle ist, was ich da mache. Und haben die dann eher mit den Schultern gezuckt und fanden es merkwürdig, wenn dann wieder irgendwas in der Zeitung stand über mich. Aber ich wollte das und ich habe es sehr geliebt. Und wie gesagt, irgendwann war es dann weg. Das eigentlich von einem Tag auf den nächsten, aber man akzeptiert ja selten gerne Dinge von einem Tag auf den nächsten. Das heißt, ich habe noch einiges versucht, aber dann natürlich erstmal mit was anderem weitergemacht. Also, dass ich dann gesagt habe, gut, dann studiere ich jetzt erstmal in Ruhe Literaturwissenschaften, weil das liegt mir vielleicht auch, um da wieder ein bisschen Ruhe in mein Leben reinzubringen. Und tatsächlich bin ich dann noch irgendwie dabei geblieben, weil gelesen habe ich auch schon immer gerne.
Also die Zeit hattest du dir noch genommen?
Ja, ich habe mir durchaus Zeit dafür. Also das weiß ich gar nicht, da habe ich mir noch nicht mal bewusst Zeit für genommen. Ich habe einfach immer gerne gelesen. Aber Musik war halt schon was sehr Wichtiges. Nicht nur die klassische Musik, ich habe auch schon relativ früh angefangen für die Lokalzeitung zu schreiben, und zwar Plattenkritiken, weil ich ja nicht nur auf klassische Musik stand, sondern auch im Herzen ein kleines Goth-Mädchen war und eine kleine Punkerin war.
Ach, guck mal.
Selbstverständlich.
Ach, guck mal, Mensch, du. Das heißt, wir können uns jetzt über die ganzen Cure-Platten unterhalten, damals der 80er, oder? Es war nicht so deins, doch wahrscheinlich,
und
oder?
Dead Can Dance.
Dead Can Dance. Die habe ich 91 mal in einem ganz kleinen Schuppen live gesehen. Das war eins der geilsten Erlebnisse, die ich je hatte. Habe ich jetzt noch mal im Tempodrom gesehen, war leider nicht mehr toll, weil mir das einfach viel zu kommerziell war. Aber damals, das hat mich wirklich, ich kannte die vorher nicht. Eine Freundin hatte gesagt, komm mal mit.
Ja. Also da gab es ja super Sachen. New Model Army waren meine totalen Helden.
Susie and the Banshees.
Politische Susie and the Banshees. Ich wollte immer Susie sein. Ich hatte ein riesiges Susie, von Susie Sue, das Poster überm Bett hängen. Mhm. Klar, das war halt so der andere musikalische Teil in mir. Aber ja, also dann habe ich so, ich glaube, die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, waren vermutlich Plattenkritiken. Mhm. Und das war dann vermutlich das, was ich mir dann so suchen musste. Also ein neuer Weg, dass ich dann geschaut habe, was kann ich denn noch? Lesen kann ich. Und also lese ich halt mal ein paar Bücher fürs Studium und schreibe dann halt weiter, vielleicht hier und da für das ein oder andere Magazin. Mhm. Aber ich bin dann, also um mir dann wirklich eine andere Ausdrucksform zu suchen oder wirklich was anderes, inhaltlich was anderes zu suchen, was mir Spaß macht, da bin ich ein bisschen rummeandert. Also ich habe mich am Theater rumgetrieben. Ich bin dadurch dann irgendwie zum Film gekommen, dann wirklich bei der Kirchgruppe gearbeitet, was du eben gesagt hast, da im TV-Bereich, also als Producerin, Redakteurin gearbeitet, bis die Kirchgruppe dann auch den Weg nach unten eingeschlagen hatte und dann schließlich insolvent war mit ein paar Milliarden.
Das war so um 2004, 2005 ungefähr, ne?
Das war sogar ein bisschen vorher. 2002 und 2003 haben wir dann da wirklich die Tür zugemacht. Dann war ich bei ein bisschen Kinderfernsehen fürs ZDF, dann bei Disney gewesen. Und so kam ich dann noch tatsächlich zum Synchron. Also so diese Postproduktionssachen habe ich ja auch bei Kirch immer schon ein bisschen reingucken dürfen und auch schon einiges begleiten dürfen. Aber so richtig rein bin ich dann bei Disney. Mhm. Und deshalb hast du mich jetzt am Hals als Regisseurin gelegentlich.
Was ich nicht so empfinde, Darling. So, da bin ich sehr happy, wenn ich zu dir kommen darf.
Dankeschön. Ja, und so bin ich halt einmal in die Synchronsache gekommen. Und das andere war, das hat aber auch mit Kirch zu tun, lustigerweise. Also ich glaube, deshalb habe ich auch, ich bin eben so zusammengezuckt, aber ich zucke immer zusammen, wenn die Leute so aufzählen, was ich angeblich alles von Beruf bin, weil ich immer so das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich das alles kann. Ich weiß, dass ich eine ganze Menge so mache, aber ich weiß nicht, ob ich es kann und vor allen Dingen weiß ich aber auch nicht, ob ich das bin. Ich habe jetzt mit Mitte 40 immer noch so das Gefühl, so Sachen auszuprobieren und so zu gucken und noch ganz viel dazu zu lernen. Aha.
Ja, aber das spricht ja für dich. Das sollte man ja nie sein lassen, diesen Drang.
Ich versuch's. Ich bleibe neugierig. Ich hoffe auch noch eine ganze Weile. Ja, und als wir halt eben bei Kirch alle rausgeflogen sind, ergab es sich, dass eine Kollegin, eine sehr liebe Kollegin und Freundin, die liebe Isabel, ich sage gerne, Isabel ist in allem schuld, die suchte sich was bei einer Literaturagentur in München. Die fing dort an und war für die Filmrechte zuständig. Also halt so die Bücher, die diese Literaturagentur vertrat und vertritt, dass sie dann diejenige war, die gesagt hat, okay, ich gehe mit diesen Stoffen zu den Filmproduktionsfirmen und biete die dort an. Und das ist ja für eine Literaturagentur noch ein ganz gutes Zugeschäft. Mhm. Nicht zu verachten. Und da arbeitete sie also und schnappte dann eines Tages auf, das war 2004 sogar, also ging alles recht schnell, dass die jemanden suchen, der oder die Krimis schreiben könnte. Und ich weiß nicht warum, aber Isabel rief dann mich an und sagte, sag mal, nachdem du bei uns jetzt bei Kirch so viele Liebesschmonzetten dir ausgedacht hast und begleitet hast, ich habe ja die Exposés dafür geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, hast du da eigentlich auch die Geschichten erfunden oder hast du nur die Produktion, also nur in Anführungszeichen, du hast auch dort schon sozusagen fiktiven Input gegeben?
Genau, also ich habe, glaube ich, jede Woche musste ich da mindestens ein Exposé raushauen, was dann irgendwie bei den ganzen Sendern präsentiert wurde und natürlich nach so bestimmten Vorgaben. Wir brauchen da was mit einem Arzt und irgendwas mit Pferden und am besten in Ungarn, da gibt es gerade Filmförderung. Also so
wie die Sachen halt.
Oder Irland. Nee, Irland, da regnet es immer. Vielleicht Österreich. Österreich.
Das ist billig. Super.
Ja, genau. Da entstehen manchmal Filme.
Krass, ja.
Und dann sagte sie, ich habe mal so ein bisschen über die Liebesschmonzetten dann auch beschwert, weil das gar nicht so dein Genre ist. Wie wär's denn mit Krimi? Ich glaube, du kannst das, hier ist gerade eine Verlegerin und die sucht Leute aus dem deutschsprachigen Gebiet. Und dann sage ich, ja, spinnst du? Ich kann das überhaupt nicht. Sie sagt, probier's doch einfach, schreib doch mal was. Und tatsächlich habe ich dann noch ein Exposé geschrieben. Und auch ein paar Seiten Leseprobe und plötzlich hatte ich einen Dreibuchvertrag. Also ich bin so ungewöhnlich zum Schreiben gekommen, wie eigentlich fast niemand zum Schreiben kommt. Ja. Weil normalerweise, und da habe ich dann auch immer diese Minderwertigkeitskomplexe, normalerweise sprichst du mit Menschen, die dann sagen, im Alter von 3 Jahren wusste ich schon, dass ich Schriftstellerin werden möchte. Und dann habe ich schon die ersten Geschichten aufgenommen und habe schon die ersten Sachen geschrieben. Und als ich 5 war, hatte ich schon meine Gedichtsammlung. Und das habe ich halt alles gar nicht, weil ich das nie wusste, dass ich das machen möchte, dass das ein Beruf ist, wie das gehen soll. Naja, und dann saß ich da und hatte den Dreibuchvertrag und habe gesagt, Isabel, du spinnst und du bist in allem schuld und ich kann das nicht. Und die damalige Agentin, Janne Kolf, die bis heute meine Agentin ist und der ich zusammen mit Isabel so unfassbar viel zu verdanken habe, die beruhigte mich dann auch und sagte, ich weiß genau, du kannst das. Und diese beiden Frauen redeten mich halt dahin, dass ich dann anfing, Bücher zu schreiben. Und plötzlich schrieb ich Bücher.
Welches war dein erstes? Brixton Hill? Oder?
Nein, mein erstes, das ist noch unter anderem Namen erschienen. Das hieß später Rache. Ich glaube, das gibt es mittlerweile bei Dotbooks als E-Book. Das ist ja schon ganz alt. Das ist ja 2006 rausgekommen. Ja, ich habe jetzt mittlerweile 18 Bücher insgesamt unter drei Namen geschrieben. Ich schreibe jetzt aber nur noch unter meinem Namen, unter Zoe Beck.
Ach so, siehst du, deswegen, ich komme natürlich jetzt unter Zoe Beck. Ach Mann, ihr Schriftsteller.
Ja, das ist, man probiert sich ja aus.
Wieso macht man das dann, dass man anderen Namen dann nimmt? Jetzt mal unabhängig dass man das, davon, dass man sich vielleicht privat einfach auch anders nennen möchte, aber das hat, weil man wirklich was anderes ausprobieren will und gucken will, ob man auch da gut ist, obwohl man in einem anderen Genre schon Erfolg hatte? Oder?
Ja, es hat doch oft marketingtechnische Gründe, dass ein Verlag dann sagt, ja, der Name ist jetzt bekannt für. Also das ist jetzt unser Snickers. Ja. Aber wenn wir demnächst Mars oder Twix machen wollen, dann muss das ja anders heißen, weil die Leute, die gerne Snickers essen, die sind dann enttäuscht, wenn sie plötzlich in einen Marsriegel beißen.
Ist doch absurd. Weil
da sind ja dann gar keine Snickers-Zutaten drin. Ja. Ne? Und wenn man dann irgendwie das Genre wechselt, und ich habe natürlich auch ein paar andere Genres ausprobiert, um zu merken, was ich kann und was ich nicht kann, oder was ich will und was ich nicht will. Ja. Und so kam das dann. Ich probierte einiges aus. Und ja, jetzt habe ich, wie gesagt, 9, 10 Bücher, 8 davon 18 Romane. Unter den 18 Romanen ist ein Jugendroman und ein Sachbuch, das war das 19. Das ist jetzt als letztes erschienen.
Da möchte ich gerne nachher auch noch mit dir drüber sprechen, weil mich das sehr, sehr beeindruckt hat. Das habe ich, ist jetzt im Frühjahr rausgekommen, ne? Ein Reklam, wo du über Depressionen schreibst und nicht nur über Depressionen, sondern auch über sehr Einblick in dein Leben gibst, was mich sehr, sehr berührt hat, weil in einer Klarheit und Direktheit und auch Gefasstheit, Authentizität, so ein abgegriffenes Wort, aber das trifft es halt sehr, was mich sehr berührt hat, weil das Thema begleitet mich auch immer wieder. Ich finde es gerade. Es hängt?
Wir hängen?
Hörst du mich? Aber hören tust du mich?
Ich hatte dich jetzt eine ganze Weile nicht gehört, jetzt wieder.
Ah, okay, na gut. Ihr mögt uns das verzeihen. Das ist, wenn hier eine Aufnahme läuft, dann läuft sie. Und manchmal hängt das ein bisschen. Also ich wollte nur sagen,
du bist wieder da, sehr schön.
Deine Authentizität, gerade bei diesem Buch, das beeindruckt mich sehr. Aber ich möchte vorher gerne noch über deine anderen Werke sprechen, beziehungsweise wie dieser Prozess des Schreibens für dich eigentlich ist. Was mich gerade spannend finde, ist, dass du, was du mir erzählt hast mit der Musik, da bist du ja auch sehr, quasi sehr viel mit dir alleine und dem Instrument. Da fließt sehr viel, das ist sehr viel Fleiß, da fließt sehr viel sozusagen Zeit, die du eigentlich mit dem Wesen der Noten dich verbindest, aber eben nicht groß mit anderen Menschen erstmal, es sei denn, du gehst dann später auf die Bühne. Beim Schreiben ist das ja ähnlich, glaube ich oder finde ich. Also die Male, die ich schon was geschrieben habe, habe ich immer gemerkt, okay, das ist echt ein Sog, der zieht mich da rein und ich kann mich, wenn ich in diesen Geschichten drin bin oder wenn ich über etwas schreibe, nicht groß mit anderen austauschen, weil mich das so reinzieht. War das für dich etwas Heilsames, was Geschütztes? Oder ist das, auch wenn du jetzt im Prozess des Schreibens bist, wenn du was Neues schreibst, dass du dich da drin wohlfühlst? Oder ist das eher etwas, was dich stresst oder was dir wirklich auch Qual bereitet? Dieses ganz auf dich und deine Figuren oder früher war es die Musik, sozusagen
zurückgeworfen bist? Es ist beides. Du bist in Teilen sehr allein und ich meine das jetzt gar nicht negativ, also nicht im Sinne von einsamst und elendig allein, sondern also du bist sehr fokussiert und sehr bei dir und kannst da auch tolle Dinge erleben. Und ich habe dann Momente, in denen ich mich ganz großartig fühle und in denen ich was ganz Neues über mich lerne oder über die Welt lerne und ich rede jetzt sowohl vom Klavierspielen als auch vom Schreiben, das sind schon, ich weiß noch, wie ich manchmal beim Spielen dann auch so das Gefühl hatte, dass ich Geschichten vor mir sehe, also jetzt gar nicht konkrete Geschichten, aber ich hab das Stück dann schon so wirklich vor mir gesehen und wusste genau, wo ich in dem Stück bin und was als nächstes kommt. Das ist ja, also ich finde ja, dass Melodien, natürlich erzählen Melodien auch Geschichten, nur halt eben nicht mit Worten. Und wenn ich zum Beispiel den Klavierpart, den Solopart für ein Klavierkonzert mit Orchester geprobt habe, ich habe auch immer das Orchester dann an den wichtigen Stellen natürlich so für mich im Kopf mitgehört, obwohl ich ganz allein war natürlich. Und deshalb habe ich mich da auch nicht allein gefühlt. Also ich habe mich da immer sehr aufgehoben gefühlt. Und auch wenn ich schreibe, fühle ich mich da durchaus in dem Alleinsein auch durchaus aufgehoben. Manchmal gibt es Themen, da fühle ich mich dann nicht so aufgehoben, da muss ich mal raus. Aber ich finde, ich genieße schon sehr dieses Alleinsein. Ich brauche das auch sehr.
Ja, da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich. Also ich kann ja gerade hier in unserer wunderbaren Wohnung, also wenn mein Mann mal nicht da ist oder so, wenn er mal nach Basel zur Schwiegermutter fährt, das ist für mich dann auch wirklich immer ein Feiern. Meistens versuche ich mir dann sogar freizunehmen, damit ich halt wirklich niemanden hören, niemanden sehen, sondern einfach in meinem, der Kater ist noch da, der sich um mich kümmert und mit dem quatsche ich dann. Und ich bin, das ist interessant, weil ich habe meine Jugendzeit, ähnlich hatte ich auch dann, ich hatte diese Fähigkeit, dass ich, um quasi auch zu überleben, diese Zeit zu überleben, bis ich endlich zu Hause rauskam, habe ich angefangen zu zeichnen. Ich habe wie ein Bekloppter zu Hause gesessen, weil wir haben auf dem Dorf gewohnt, zweimal am Tag fuhr ein Bus in die Stadt, wo unsere meine Schule war. Also ich war wirklich, ich fühlte mich eingesperrt in einer Familie, in der ich einfach, ich war da nicht willkommen. Ich war da das schwarze Schaf, ich hatte eine ganz blöde Position und das war für mich wirklich Überleben. Ich bin da sehr, sehr gut geworden. Ich habe dann naiv, wie ich war, als ich dann irgendwie 18, 19 Zivildienst in Braunschweig gemacht habe, habe ich meine Mappe dort an der Kunsthochschule abgegeben, wurde eingeladen zur Prüfung, habe die Prüfung bestanden und durfte dann dort anfangen, Kunst zu studieren. Und ich hatte gar keine Idee. Ich habe gedacht, die bringen mir jetzt bei, wie man Aquarell malt und so. Und dort fühlte ich mich richtig alleine, weil dieses Zeichnen war nicht, weil ich wirklich Künstler oder bildender Künstler werden wollte, sondern weil es eine Überlebensstrategie war. Deswegen bin ich gerade so neugierig, wie das für dich war, diese Musik, ob das für dich so ein geschützter Raum auch war. Rauszukommen und irgendwann diesen Zeitpunkt zu haben, ein eigenes Leben führen zu können, unabhängig von dem, was einen vielleicht als Kind oder Jugendlicher zu Hause auch belastet oder.
Es war auf jeden Fall mein Raum, ja. Hm. Ich denke, das hat, ich habe es noch gar nicht so gesehen, aber es war natürlich das, was ich so für mich hatte und dann auch nicht teilen musste oder nicht teilen konnte, vor allen Dingen erstmal. Also das ist so der schöne Teil daran. Der nicht so schöne Teil daran, sowohl beim Klavierspielen als auch beim Schreiben, ist, dass es natürlich irgendwann an die Öffentlichkeit geht. Und das sind dann die Sachen, wo es wehtut oder wehtun kann. Also ich weiß, dass ich bei kurz vor der Veröffentlichung von meinem ersten Buch gedacht habe, bin ich eigentlich irre? Was mache ich hier? Weil jetzt lesen das ja andere Leute und urteilen dann darüber. Und ich finde das jetzt irgendwie ganz schön, dass ich das jetzt so für mich zu Ende geschrieben habe. Kann man es nicht einfach dabei belassen? Und ehrlich gesagt geht es mir bei jedem Buch, das ich seitdem geschrieben habe, so, dass ich schreibe und dann, also natürlich ist ein Buch nie fertig, ich bin nie zufrieden, irgendwann muss ich es ja aus der Hand geben und dann denke ich so, okay, jetzt habe ich das geschafft und kurz vor der Veröffentlichung, dann möchte ich eigentlich die Auslieferung verhindern, weil ich denke so, das ist da ein totaler Irrsinn, warum tue ich mir das an, weil es kommt natürlich immer der Punkt, wo sich dann Menschen äußern, die sehr verletzende Dinge zu sagen haben. Das gehört dazu. Das ist immer so. Oder wo man irgendwie beurteilt wird, wo man Sternchen bekommt oder wo man bei Jürgen Musiziert Punkte bekommt. Oder,
oder wenn nach einer Premiere eine Kritik kommt, wo man wirklich teilweise verrissen wird oder wo man natürlich denkt, ey du Arsch, ey, wir haben da 2 Monate dran gearbeitet. Ja. So, genau. Was fällt dir eigentlich ein? Ich bin immer gut alles weggekommen, aber ich finde es krass, ne, wenn du kreativ bist, dass du dann irgendwann eben unweigerlich unter Druck gesetzt wirst, gut sein, selber gut sein zu wollen oder was Gutes abliefern zu müssen. Also gerade auch beim Schreiben, ne, wenn du Veröffentlichungstermine hast und so.
Ja, natürlich will man gut sein und natürlich soll das ja auch gut sein, weil man will ja nicht anderen Leuten irgendwie einen Schmarrn davor setzen. Das ist schon klar. Es ist nur natürlich manchmal der Ton von Kritiken und Bewertungen. Mhm. Wie soll ich das sagen? Es ist natürlich schon wichtig und notwendig und es soll ja auch so sein, dass Menschen, denen das nicht gefällt, dass sie das äußern. Und da dann aber zu unterscheiden zwischen sachlicher Kritik und zwischen total emotionalem, ich kotze jetzt hier einfach mal in die Tastatur und schreibe der Frau da, was ich scheiße an ihr finde oder an dem Buch oder was auch immer. Da sind natürlich dann noch Welten dazwischen und ich versuche möglichst nichts zu lesen. Ich lasse mir das erzählen vom Verlag, also dass ich dann wirklich so nachhorche. Was meint ihr, ist jetzt wichtig, was ihr mir sagen müsst dazu? Weil ich weiß, dass ich das nämlich nicht wirklich aushalte. Das hat tatsächlich Sebastian Fitzek schon vor über 15 Jahren zu mir gesagt. Am besten keine Kritiken an dich ranlassen, weil eine schlechte versaut dir 100 gute. Und es ist noch nicht mal übertrieben zu sagen 100 gute. Also du hast wirklich dann so diese eine, an der hängst du dich dann total auf. Absolut. Und natürlich kann ich mich nicht komplett dagegen schützen, weil selbst wenn ich jetzt beispielsweise auf Amazon oder so nicht lese, gibt es immer noch Leute, die meinen, mir direkt schreiben zu müssen. Was auch völlig in Ordnung ist. Nur da denke ich, Leute, wenn ihr nachts im Suff mir was schreibt, dann schickt es doch einfach nicht sofort ab, sondern wartet nochmal den nächsten Tag ab. Weil du glaubst nicht, wie oft ich, und das habe ich jetzt wirklich irgendwann mal als pädagogische Maßnahme eingeführt, dass ich dann, sind meistens Männer, zurückgeschrieben habe, sehr geehrter so und so, nicht in diesem Ton. Sie wissen schon, am anderen Ende der Leitung sitzt ein Mensch und liest das, was Sie geschrieben haben. Dann kam in über 90% der Fälle tatsächlich die Antwort, erstens hätte ich nicht gedacht, dass Sie das persönlich lesen. Zweitens, Entschuldigung, ich war ein bisschen betrunken. Und dann denkst du auch so,
what?
Ey, du schickst auch keinen Brief irgendwo hin, den du unterschrieben hast, mit deinem vollständigen Namen. Und dann, das ist natürlich dann.
Das ist diese Unfähigkeit, auch mit dem Internet umzugehen. Diese Empörungslogorö, die sich immer mehr breit macht, weißt du? Dieses einfach raus, ohne nochmal nachzudenken. Und ich kenne das von mir selber. Ich habe mir das sehr abgewöhnt, weil ich ja auch mich sehr gerne echauffiere. Aber Empörungsenergie und vor allen Dingen unreflektiert nochmal 3 Stunden später drüber gucken oder idealerweise am nächsten Tag, passiert mir auch nur noch selten, weil das bringt gar nichts, sondern verletzt nur und zerstört.
Ja, und interessanterweise sind aber aus einigen dieser Dialoge dann doch auch kurze, interessantere Gespräche entstanden. Wenn dann wirklich die Leute dann noch die Einsicht, also meistens hatten sie, wie gesagt, dann auch wirklich die Einsicht, dass sie da sich deutlich im Ton vergriffen haben. Also ich mache das nicht, wenn mir jemand anonym schreibt, aber wenn da steht, Doktor bla 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 aus, was hast du eben gesagt, Braunschweig. Also auch Akademiker, auch promovierte Akademiker sind nicht davor gefeit, im Suff komische E-Mails zu schreiben. Dann, als das Ganze ein bisschen auf die sachliche Ebene runterkam, dann war das auch irgendwo okay. Und dann konnte man noch diskutieren und sagen, jetzt schaut ihr doch mal die Stelle an hier. So und so ist das gemacht. Ach so, da habe ich ja was überlesen. Oder so. Also es hat sich dann oft genug dann auch geklärt. Mhm. Und es ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn die eine Person sagt, fand ich scheiße, hat mir nicht gefallen, weil. Und ich sage dann, ist dann halt so, das tut mir dann auch leid, aber alles klar. Das geht dann auch. Aber ich kann mich da nicht in alles reinwerfen, weil das macht einen ja auch kaputt. Mhm. Und überhaupt auch so dieses bewertet werden, das ist schon eine harte Sache. Aber wir setzen uns dem ja leider aus. In dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen oder was veröffentlichen oder überhaupt in diesem Internet schreiben oder überhaupt auffindbar sind, dann ist es halt so. Damit muss man leben und irgendwie Formen finden, sich dagegen zu schützen. Aber hier nur so als Appell an Menschen, die uns zuhören. Ja. Wenn wir uns aufregen, dann die Mail gerne mal für uns selbst erstmal schreiben und dann aber liegen lassen und nicht sofort wegschicken.
Habe ich neulich ganz, ganz aktuell dieses Jahr. Ich meine, ich bin natürlich mit meiner pink-bunten Regenbogenfraktion großer Fan des Eurovision Song Contest. Mhm. Und dieses Jahr hat ja unser Beitrag irgendwie wieder den vorletzten Platz gemacht. Und dieser junge Mann, wie alt ist der? Wie heißt der? Jendrik oder so? Ist keine 20 Jahre alt. Okay, man kann über den Song streiten, wie man möchte. Für mich ist es ein gute Laune-Song. Es ist ein Pop-Song, der wirklich die Welt irgendwie nicht verletzt und nicht besser macht. Ich mag den sehr. Aber ich war wirklich schockiert, als ich dann nächsten Tag überall in den Social Media, wie dieser junge Mann, der sicherlich am wenigsten dazu konnte, dass dieser Song dieses Jahr ausgesucht wurde, der sich sehr gefreut hat, da mitzumachen, weil es ja auch irre, vor 200 Millionen Menschen irgendwie mal irgendwie auftreten zu dürfen. Das, ich meine, wer erlebt sowas? Wie der fertig gemacht wurde. Und ich habe wirklich hier zu Hause für den, so gut ich kann, echt meine Gebete geschickt, weil ich gedacht habe, das kann den echt zerbrechen. Der ist da relativ gut, glaube ich, mit umgegangen. Aber da habe ich dann auch noch mal eine Podcast-Folge gemacht. Einfach, wie gehen wir eigentlich mit Künstlern um? Also wir schenken der Welt etwas, ja, und wenn es keine Musik gäbe, stell dir das mal vor, wenn es keine Bücher gäbe, wenn es keine Filme gäbe, wenn es keine, was weiß ich, wenn es keine Gemälde, Bilder gäbe, wo wären wir denn in dieser Lockdown-Zeit zum Beispiel gewesen? Wir wären ja komplett verhungert, also seelisch und intellektuell, ja, und dieses Bashing von Leuten, die selber selten etwas Kreatives in die Welt bringen, finde ich schon heftig. Deswegen bin ich zum Beispiel froh, ich stehe im Studio, meine Stimme erkennen die wenigsten. Ich kann sehr kreativ sein und ich entgehe einfach diesem Druck, zwei Tage später eine Kritik über mich lesen zu müssen, über das, was ich da irgendwie, wie ich meine Seele herzeige oder ob ich es geschafft habe oder nicht oder ob es dieser Person gefallen hat oder nicht. Das finde ich schon.
Also,
nicht mein Hut vor, finde ich, glaube ich, eine gute Kritik. Gute Art, wie du das machst.
Was ich überhaupt nicht meine, ist, dass nur Menschen, die selber Klavier spielen, auch Klavier beurteilen dürfen oder nur Menschen, die selber schreiben, auch über Bücher urteilen dürfen oder nur Kreative über andere Kreative. Das meine ich überhaupt nicht. Also, wie sagt man so schön, man muss nicht selbst kochen können, um zu sagen, ob es schmeckt. Also, das überhaupt nicht. Aber es ist, und man darf und muss auch sagen, das gefällt mir nicht, das ist nicht meins oder hier habe ich Fehler gefunden oder das ist einfach nicht gut gemacht. Mhm. Aber da denke ich, der sachliche Ton ist dann doch schon,
ich nenne
oder
das immer,
im schlimmsten Fall einfach ignorieren. Also warum kann man dann nicht auch einfach mal Dinge
einfach so
ignorieren? Und ich finde, das tut vielleicht sogar dann, also wenn man dann wirklich eine Aussage treffen möchte bei etwas, gerade wenn man jetzt von Hauptberuf Kritiker, Kritikerin ist, dann ist doch ignorieren eigentlich auch eine schöne Sache. Man muss nicht verletzend sein. Ja,
ich bin totaler Fan generell von diesem, ich habe neulich so einen schönen Begriff gehört, der alte Anstand. Und da meine ich genauso mit, irgendwie die Person, die nach mir irgendwie durch eine Tür geht, einfach zu spüren, da geht jemand direkt hinter mir die Tür aufzuhalten. Oder eben auch im Umgang miteinander, so gut es eben gerade möglich ist, einfach respektvoll zu bleiben. Und, ich muss dir nicht sagen, nur weil ich jetzt dein Buch oder deine Geschichte scheiße finde oder weil sie was in mir getriggert hat, was mich runterzieht, dir zu sagen, wie doof du bist. Weil, das hat ja nichts mit dir zu tun. Das ist eine Geschichte, die du erzählst und die du in die Welt gebracht hast.
Es hat natürlich schon was. Es hat schon was natürlich mit mir zu tun. Ich habe sie geschrieben und natürlich triggert das dann bei anderen Leuten dann auch. Also ich werde zum Beispiel natürlich niemals vergessen können, ich hoffe, er hört nicht zu, ein ehemaliger Studienkollege schrieb sehr, sehr verletzende Dinge auf Amazon über ein Buch. Das ist jetzt schon weit über 10 Jahre her. Und ich wurde darauf angesprochen. Und dann habe ich mir es dann auch angeguckt, und weil die Kritik stimmte überhaupt nicht mit dem Buch überein. Also es war etwas sehr Merkwürdiges. Und da sprach mich dann auch jemand drauf an und meinte so, wem bist du denn da irgendwie in die Quere gekommen? Da regt sich ja jemand ganz merkwürdig auf und das hat offenbar mehr was mit dir zu tun als mit dem Buch. Da habe ich mir das auch angeguckt und tatsächlich, also da wollte jemand einfach böse sein. Und das war jemand, der mir vorher im Prinzip noch Weihnachtskarten geschickt hat. Also der hat nicht unter seinem Klarnamen geschrieben, aber er hat seine Spuren nicht so richtig verwischt. Also habe ich ihn angerufen und habe gesagt, sag mal, was ist denn hier los? Wieso schreibst du unter einem anderen Namen? Natürlich, damit ich es nicht merke, aber wieso meinst du, mich da jetzt verletzen zu müssen? Und es war der totale Klassiker, nämlich ich bin neidisch, ich bin eifersüchtig, irgendwas. Und das sind dann auch so Sachen, muss das denn sein? Also, ich meine,
es gibt keinen Grund, neidisch
oder eifersüchtig zu sein. Es gibt keinen Grund, mir irgendwelche Dinge unterstellen zu müssen oder so. Und das dann so auszutragen, also da müsste man sich ja dann auch direkt an mich vielleicht wenden, wenn man mit mir was auszutragen hat, dass man das eben nicht dann öffentlich und anonym macht und so weiter und so weiter. Da gibt es eben so viele verschiedene Formen des Konfliktes, die dann entstehen können, einfach nur, weil ich mit etwas an die Öffentlichkeit gegangen bin, die manchmal was mit dem Buch zu tun haben, die manchmal was mit mir zu tun haben. Mhm. Und da fehlt mir dann tatsächlich so ein bisschen dann auch die sachliche Ebene und tatsächlich der Respekt. Und wenn es was Persönliches ist, warum kannst du nicht im Persönlichen bleiben? Warum muss es in die Öffentlichkeit gezerrt werden? Da denke ich dann auch so.
Und dann nochmal unter einem anonymen.
Ja, das ist natürlich leichter. Aber wenn du sagst Eurovision Song Contest, natürlich macht es Spaß, dann irgendwie da zu sitzen und zu sagen, boah, sieht der scheiße aus oder was ist denn das hier für ein scheiß Song oder so. Da sitzen dann die Leute davor und haben dann irgendwie Spaß dabei, wenn sie am Rumdissen sind. Aber das ist dann halt im privaten Rahmen.
Genau,
das dann
und da macht es total Spaß. Ne? Und irgendwie so, was, du findest die Ukraine, das ist doch total scheiße. Also, das liebe ich ja daran. Das ist einfach sehr, ich finde es sehr, sehr verbindend. Also gerade, wenn man das live mit Leuten macht. Ne? Aber du sag mal, dann setzt du noch einen drauf, nachdem du sowieso ja schon sozusagen dann deine Geschichten in die Welt bringst und haust mal eben so einen Bestseller raus über ein Thema, wo du, als es veröffentlicht wurdest, ja irgendwie quasi noch gar nicht, wo du ja sicher nicht mitgerechnet hast. Würdest du Paradise City jetzt nochmal schreiben heute?
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein. Sag mal, da musst du doch gedacht haben, okay, jetzt bin ich in einem Paralleluniversum angekommen.
Auf jeden Fall.
Ne, um ganz kurz mal, die Leute, die das Buch nicht gelesen haben, lest es unbedingt. Das ist sehr spannend. Ich finde es übrigens interessant, dass es immer als Thriller bezeichnet wird. Ich finde es ja eher als Utopie, kann man es auch nicht nennen, Dystopie. Dystopie finde ich einen schönen Namen.
Hat aber auch viel Utopisches, finde ich. Es muss vorne draufstehen, das ist ja klar.
Ja, ist rausgekommen Anfang letzten Jahres, kurz vor der Pandemie oder gerade als es losging?
Gerade als es losging.
Und es spielt quasi 40, 50 Jahre in der Zukunft.
100.
Oder 100 Jahre in der Zukunft. Ja. Auf jeden Fall in der näheren Zukunft, sage ich mal. Also nicht 22.000, sondern irgendwie 21.90. Ich weiß, siehste.
100 Jahre von jetzt einfach.
So, und es geht um, es geht um Gesundheit, es geht um eine App, wo man, ne? Und dann kommt dieses ganze Thema mit Impfen und mit Corona und alter Falter, sag mal, da musst du doch erst irgendwie einen Storm abbekommen haben. Und glücklicherweise wird es sehr gutiert und es wurde sehr, sehr irgendwie auch honoriert. Du hast ja auch Preise für bekommen, aber mich würde wirklich interessieren, wie ging es dir denn, als es dann sozusagen plötzlich dieses Thema so krass real wurde? Wie gehen wir in Zukunft als Gesellschaft mit unserer Gesundheit um, mit der Überwachung der Gesundheit? Und ja. dazu gehören die sich weigern, sind raus und leben irgendwie wie irgendwie, was weiß ich, Aussätzige irgendwo in verfallenen Dörfern außerhalb von den Megacities und so. Es ist ja erschreckend, was du da für eine Vision entwickelt hast.
Ja, vor allen Dingen fand ich es deshalb dann auch. du musst dich übrigens auch gar nicht schlecht fühlen, wenn du jetzt sagst, du weißt nicht, wann das spielt, weil ich nirgendwo wirklich ein konkretes Datum nenne oder so. Also ich habe für mich im Kopf gesagt 100 Jahre und gebe da ein paar zarte Hinweise drauf, aber
ich hatte das glaube ich, in einem anderen Interview mal gehört. Also irgendwie 100 Jahre oder so hast
ja, du. Ja, wenn das jemand lesen möchte mit spielt jetzt parallel oder spielt in 300 Jahren, dann ist das genauso völlig in Ordnung.
Und jetzt gibt es eine Covid-App, ne? Krasser Scheiß, ey.
Genau, also ich habe da ja auch Apps und solche Sachen dann noch drin. Aber ich meine, Ich habe mich sehr merkwürdig gefühlt. Vor allen Dingen musste ich mich sehr wehren gegen Vereinnahmung durch die Corona-Leugner-Fraktion. Weil der große Unterschied ist ja, dass worum es bei mir geht, das ist eine allgemeine Gesundheitsüberwachung, um natürlich Daten zu sammeln. Und es geht darum, aus wirtschaftlichen Gründen natürlich auch eine gesunde Gesellschaft zu haben, also aus wirtschaftlichen Gründen, um die Daten zu sammeln, aber eben auch, um eine gesunde Gesellschaft zu haben. Vorangegangen sind allerdings 100 Jahre mit ganz vielen Krankheiten. Also es hat auch eine völlig andere Vorgeschichte. Wir haben jetzt durch Corona einmal eben nicht diese Vorgeschichte, dass wir die ganze Zeit Krankheit und Elend oder Kriege oder sonst was hatten, sondern und es ging uns verdammt gut, muss man ja auch mal zumindest so sagen. Hier. Als Gesellschaft, hier, ich rede hier von Deutschland. Mhm. Als Gesellschaft ging es uns verdammt gut, allgemein gesprochen. Natürlich ging es nicht immer so steil bergauf wie in der Nachkriegszeit. Und natürlich gibt es einige Sachen, die könnten besser laufen und. Das ist alles, aber im Durchschnitt gesehen, wir haben fließendes Wasser, wir können meistens in einer warmen Wohnung sitzen und so weiter. Also wir müssen keine giftigen Sachen essen. Mhm. Genau, diese Dinge. Und dann kam Corona. Und das ist jetzt der nächste Unterschied. Corona ist eine ansteckende Sache. Das heißt, es geht nicht um meine persönliche Entscheidung, ob ich zulasse, Krankheit oder nicht, Gesundheit in welchem Ausmaß. Sondern ich muss auch danach gucken, wenn ich krank werde, kann ich andere Menschen anstecken.
Ja.
Und da kommt noch eine ganz andere Form der Verantwortung mit rein. Und das ist im Buch auch gar nicht der Kern gewesen, sondern es ging wirklich darum zu entscheiden, mit welcher Krankheit darf und will ich als Mensch denn leben und muss ich denn alles ausmerzen? Und ich dachte da tatsächlich für mein Buch an Dinge wie, bin ich als depressiver Mensch, bin ich als körperlich behinderter Mensch, bin ich als, was weiß ich, was man alles so für Erkrankungen haben kann, die einen eben zu einem vermeintlich nicht voll funktionsfähigen Menschen machen, bin ich da überhaupt gesellschaftlich noch relevant? Mhm. Um diese Dinge ging es, nicht um eine ansteckende Krankheit. Die ansteckenden Krankheiten, die hat man in meinem Buch schon hinter sich. Da hat man Wege gefunden. Mhm. Und jetzt hatten wir Corona, jetzt fing das Ganze an. Und völlig andere Situation, aber natürlich kamen Leute zu mir, die gesagt haben, ah, das ist ja prima, du bist ja auch eine von uns. Und ich sagte, nein, und musste das Ganze nochmal neu erklären.
Ach du Kacke, okay.
Das auch heißt, sagen, es geht hier nicht um die Eigenverantwortung, sondern es geht die Verantwortung, um eine gesellschaftliche Verantwortung auch den anderen Menschen gegenüber. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jemand anderen anstecken und gefährden, und ich habe einen Bekannten, der hat seine Eltern angesteckt und der Vater ist gestorben. Mhm. Beispielsweise die Mutter hat sehr, sehr gekämpft. Mhm. Ich habe zwei Bekannte, die sind direkt ohne Vorerkrankung dran gestorben, selber also Mitte 50 war der eine, der andere war um die 60. Ein Dritter, der hatte Vorerkrankung, ist auch gestorben. Mhm. Und solche Sachen, ne? Das ist, ich kenne einige mit sehr schweren Verläufen. Ich kenne welche, die hatten überhaupt, die haben fast gar nichts gemerkt. Putzmunter und alles, ne? Mhm. Manche, die ich kenne, haben Long-Covid. Das sind solche Sachen, da denke ich dann, nee, ich muss doch diese Leute auch gar nicht mal persönlich kennen, um für mich die Entscheidung zu treffen, wenn ich andere Menschen gefährde, dann muss ich achtsam sein. Da muss ich sehr aufpassen.
Ja.
Wie die Maßnahmen jetzt vom Staat sind, darüber kann man diskutieren.
Ja, absolut.
Aber nicht grundsätzlich darüber,
kritisch bleiben,
dass man sich das Recht herausnimmt. Ich will aber alle anstecken. Also im Prinzip sind das Leute, die sagen, ich will alle anstecken dürfen. Ich will
einfach komplett ignorant bleiben,
dass andere sterben oder schwere Krankheitsverläufe haben. Und das ist nicht der Punkt, dass man staatliche Maßnahmen, überhaupt Entscheidungen einer Regierung, eines Parlaments kritisch betrachtet, immer jede einzelne Entscheidung kritisch betrachtet, das ist ungefragt, soll das natürlich so sein. Mhm. Ja? Aber da musste ich echt einiges an Diskussionen führen.
Krass.
Deshalb sage ich, nein, ich würde dieses Buch nicht nochmal schreiben, weil es mit unserer aktuellen Situation nur am Rande zu tun hat, weil ich jetzt ein ganz anderes Buch vielleicht schreiben müsste mit ganz anderen Fragen, weil sich eben jetzt ganz andere Fragen stellen, als die sich damals gestellt haben. Ich bin auf die Idee zu dem Buch gekommen, weil ich überlegt habe, okay, wir haben hier zum Beispiel sehr viele Menschen, die auf Fake News total abfahren, also die einerseits sagen, da ist die Lügenpresse und das stimmt bestimmt alles nicht und gleichzeitig aber unbesehen Dinge glauben, die überhaupt nicht nachprüfbar sind und so weiter. Dann dachte ich so, was muss das für eine Gesellschaft sein, in der die Mehrzahl der Menschen an sowas dann auch glaubt. Und deshalb hatte ich halt eben so eine Gesellschaft mir überlegt, die schon ganz viel Elend hinter sich hat. Und deshalb ist es jetzt sagt, politisch engagiert sein, Nachrichten, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern wichtig ist jetzt erstmal das schöne Leben zu haben, ganz in Ruhe. So, dass ich mir das dann auch gut für einen Großteil der Bevölkerung vorstellen konnte. Also ganz andere Bedingungen. Und trotzdem stand ich natürlich während, als das mit Corona anfing, stand ich dann da und dachte so, boah, das mit den, die Grenzen werden wieder hochgezogen und Schutzmaßnahmen und jetzt wird über eine App gesprochen. Über die App wurde ja ganz anders gesprochen als die App, die ich habe. Meine App im Buch sammelt alles, weiß alles. Und bei der Corona-Warn-App, das fand ich ja so großartig, die so nichts, nichts wirklich persönlich über dich gesammelt hat. Ja. Und dann wollten es die Leute trotzdem nicht nehmen. Und dann machen es Luca und andere Apps jetzt, die wirklich wieder alles sammeln. Also es ist alles ein bisschen verrückt. Aber ich fand schon sehr absurd. So, jetzt genug dazu.
Darüber genug, ne, da hast du viel. Also ich kann euch nur empfehlen, liest dieses Buch. Guckt mal bei YouTube und so. Du hast ganz tolle Interviews darüber geführt. Ich bin sehr beeindruckt und ich gratuliere dir einfach dazu, weil ich glaube, das ist auch echt nochmal dann ein anderes Ding, wenn du mal mit einem Buch halt auch wirklich auch nochmal eine größere Aufmerksamkeit erfährst. Das ist auch eine Genugtuung als einfach als Schriftsteller, glaube ich. Ne? Und gibt dir natürlich auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, irgendwie in Zukunft irgendwie deine Themen, die dir wichtig sind, in die Welt zu bringen. Zum Beispiel, weil unsere Zeit rast, hast du dann in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie lange du daran gesessen hast, also thematisch sicherlich hast du dein ganzes Leben damit zu tun. Ich halte es jetzt mal für dich in die Kamera, die Leute sehen uns ja nicht, sie hören uns ja nur. Du hast ein Buch geschrieben in dieser wunderbaren Reklam-Reihe, 100 Seiten, über Depressionen. Das ist eine ganz tolle Reihe, kannte ich vorher nicht, habe jetzt mir die ein bisschen angeguckt und du schreibst über Depressionen. Und da habe ich gedacht, als das rauskam oder als du das auch vorher angekündigt hast, habe ich so, wow, okay, Depression, ich kenne das ja selber auch. Ich tue das ja auch gerne mal selber ab, wenn ich also ich habe jetzt keine chronischen Depressionen in meinem Leben gehabt, aber ich muss schon sagen, ich hatte doch schon auch sehr, sehr, sehr Schübe, so, ne, die immer temporär waren glücklicherweise und ich musste nie Medikamente nehmen und bin da irgendwie interessanterweise auch wahrscheinlich durch meine buddhistische Praxis, die ich mit 25 Jahren angefangen habe, habe ich sowas wie eigentlich seit 25 Jahren Selbsttherapie. Mhm. Ich nenne das immer fröhliches Voranscheitern, aber es führt doch dazu, dass ich einen sehr stabilen Lebenszustand habe, ab und zu rutsche ich mal ab. Und dann schreibst du hier ein Buch und zwar nicht nur über Depressionen, sondern du erzählst auch in einer Klarheit und direkten Sprache über dich, wie du damit umgehst, wie du deinen Frieden damit gefunden hast oder wie du damit quasi lebst und auch über dieses Thema, das ist interessant, weil wir da jetzt wieder irgendwie Parallelen dann doch zu Paradise City haben. Es gibt Krankheiten, die sind stigmatisiert und es gibt Krankheiten, die sind null stigmatisiert. Ne? Also Corona wird ja sozusagen das ist ja fast was Heiliges gerade. Also wo man heilig, ne? Also schlimm, wenn man daran erkrankt, aber wenn man an einer Depression erkrankt ist, heißt es, jetzt reiß dich mal zusammen. Also ich mein, im großen Teil hin, der Bevölkerung zumindest. Ne?
Ja, also, geh mal irgendwo hin und sag, ich habe Rheuma. Da sagt keiner, sag mal, geht's noch?
Ja, oder geh mal irgendwo hin und sag, ich habe HIV. Ne? Dann gehen sie erstmal 2 Meter zur Seite, obwohl seit 20 Jahren klar ist, irgendwie, dass das über Berührung oder so nicht übertragen werden kann. Ja? Also kenne ich ja zuhauf in meiner Szene. Ne? Also,
es gibt Sachen, da reagieren die Leute ganz komisch und es gibt Sachen, da ist dann so Schulterzuck. Dann hast du halt Rheuma, dann hast du halt Bandscheibenvorfall. Ja, völlig, tut mir sehr leid, aber das gehört dann irgendwie dazu und keiner regt sich auf. Ja, genau. Und dann gibt's andere Sachen, da hast du wirklich das Gefühl, jetzt bin ich raus. Und natürlich gehört Depression überhaupt, gehört jede Form von psychischer Erkrankung eben genau in diesem Bereich, wo du, also entweder es wird nicht ernst genommen als Erkrankung, sondern nur als...
Ach, jetzt hab dich nicht so.
Genau, geh mal in die Luft hier, lach doch mal ein bisschen. Mach mal ein bisschen Sport. Komm, Sonne scheint, jetzt mal raus mit dir.
Du nimmst so wenig Vitamin D. Nicht.
Genau, Vitamin D. Hast du mal Vitamin D probiert? Muss viel mehr Vitamin D nehmen. Oder ich habe da letztens was gelesen, ne? Da kannst du durchdrehen. Ne? Also gut, das ist das eine. Oder die Leute sind dann wirklich so, wie bei HIV, dass sie dann plötzlich weg sind. Und so, boah, die ist ja verrückt. Ja, kein Wunder. Fürchterlich. Also das ist schon sehr lustig, was da alles passiert. Anders kann ich es mittlerweile gar nicht mehr bezeichnen, außer als lustig. Weil
Ja, ne? Aber trotzdem finde ich es ganz wichtig, also ganz, ganz toll. Das kann ich auch nicht oft genug sagen. Also ich finde es ganz toll, dass du sozusagen nicht nur darüber schreibst, sondern auch dein Leben und deine Erfahrung damit thematisierst, weil ich finde es so wichtig. Also was mich wirklich berührt hat, ich bin kein Fan von Kurt Krömer, von seinem neuen Format, aber als er dort diese eine Sendung, diese eine Folge hatte mit dem Thorsten Sträter, ich habe davor gesessen, habe Tränen geweint, also kommen mir jetzt fast wieder die Tränen, weil ich gedacht habe, da sitzen zwei erfolgreiche, gestandene Männer, die im TV-Business wirklich alte Hasen sind und sind so ehrlich und aufrichtig, weil es ihnen so wichtig ist, dass diese Erkrankung, dass diese psychische Beeinträchtigung und diese, die einen wirklich massiv aus der Bahn werfen kann und in tiefe Täler und Löcher werfen kann, dass die da so aufrichtig drüber reden. Und diesen Thorsten Sträter, ich finde diesen Mann unabhängig von, als Comedian finde ich den großartig, finde ihn saukomisch. Der berührt mich richtig, dass der so sich da so engagiert in der Öffentlichkeit und seine Bekanntheit nutzt, um das Thema, ein blödes Wort, aber gesellschaftsfähig zu machen und diskussionsfähig zu machen und nicht abzutun.
Ja. Es ist die Frage, wie lange das hält. Und ich würde mir wünschen, dass es jetzt immer wieder, wenn immer wieder neue Leute kommen, dass es dann eben durch diese Wiederholung dann auch eine Nachhaltigkeit bekommt in der Wahrnehmung. Weil ansonsten ist es ja, jemand hat sich umgebracht, der hatte Depressionen, wir müssen das mal ernster nehmen. Genau, und dann verschwindet das Thema wieder. Aber es ist schon wirklich interessant, du kannst es dir als Mann eher leisten, damit dann tatsächlich, also natürlich ist es auch schwierig, aber die Wahrnehmung ist dann doch eher fast was Heldenhaftes. Du stehst als Mann dazu, als Frau hast du, ich möchte den Männern nicht absprechen, dass sie dann dadurch natürlich dann auch ihre Probleme kriegen und dass Menschen negativ reagieren oder dass manche Jobs dann einfach nicht zustande kommen. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern was ich sagen möchte, ist, dass es als Frau dann noch eine zusätzliche Note leider hat. Nämlich,
da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
So, du hast jetzt aber auch nur männliche Promis aufgezählt. Und das ist aber wirklich das Interessante. Als Frau musst du noch mal doppelt und dreifach vorsichtig sein, weil du wirst so schnell als hysterische Kuh.
Krass.
Klar, alle 4 Wochen hast du halt eben deinen depressiven Schub, weil du hast ja PMS, ne? Ist ja klar, soll sich man nicht so anstellen. Und es sind viel mehr Frauen, die natürlich dann auch an Depressionen erkranken als Männer. Aber wenn wir mit sowas in die Öffentlichkeit gehen, diese Stigmatisierung bei Frauen ist einfach nochmal, die hat nochmal ein bisschen, ich will gar nicht sagen schlimmer oder so, es hat einfach nochmal eine andere Dimension.
Ich verstehe, das tut mir total leid. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, weil das ist mir bisher nicht klar geworden. Ich habe nur von mir jetzt gedacht, so, ich kenne mich ja selber und jetzt gerade so, wo ich anfange, über mich zu erzählen, gerade auch in meinem Podcast, wo ich sehr ans Eingemachte gehe und wo ich sage, okay, scheißegal, ich muss das rauslassen, ich muss zeigen, wer ich wirklich bin und nicht weiter noch 40 Jahre so tun, als wäre ich jemand anderes und wäre immer gut drauf und so, bin ich auch oft, aber ich bin es nicht nur. Ne? Und das ist für euch Frauen natürlich...
Es ist tatsächlich mal was anderes, weil wir haben diese Stigmatisierung auch im Literarischen, im Künstlerischen, Frauen, die sich nicht einordnen, die sich nicht unterordnen, Mad Woman in the Attic, Frauen, die anders sind, dass die wirklich sofort als verrückt abgestempelt werden und. Also da ist einfach nochmal eine ganz andere Geschichte dann auch dahinter. Und deshalb denke ich, dass sich viele Kolleginnen da nicht so gerne öffentlich zu... Wir müssen immer ein bisschen stabiler und härter und sonst was sein, um uns irgendwie durchzusetzen, auch nach wie vor im künstlerischen Bereich. Jetzt komme ich gerade ein bisschen ins Reden.
Aber ist das so?
Schneid einfach andere Sachen vorher raus.
Ja, okay.
Wir hatten beim Klavierspielen auch schon gesagt, es braucht hier keine Frauen. Das heißt, ich musste mich ganz anders durchsetzen. Man hat mir im Regiefach gesagt, es braucht hier keine Frauen. Also als ich im Theater war als Regieassistentin und bei einem Vorstellungsgespräch, das mir dann in einer Deutlichkeit gesagt wurde, aber als Frau, und du bist doch so eine gute Assistentin, das ist doch auch ein schöner Beruf. Und jetzt hast du gesagt, du willst irgendwann in die Regie. Ist dir mal aufgefallen, wie viele Frauen Regie machen? Dramaturgie, das ist was... Da sind viele Frauen und in der Assistenz. Und das kann man echt lange machen, diesen Job. Da muss man nicht automatisch in die Regie. Also ich war immer in Bereichen unterwegs, wo ich sehr deutlich zu man hat mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass ich als Frau eigentlich da nicht so, woanders wäre es doch eigentlich schöner für mich. Mhm. Und wenn du dann in solchen Situationen, wo du eh die ganze Zeit mit deinen Ellenbogen unterwegs bist und ständig beweisen musst, dass du nochmal dreimal zuverlässiger bist und dreimal stabiler bist und dreimal besser und dreimal, ich weiß nicht was, als allen möglichen männlichen Kollegen. Beim Klavier habe ich gesagt bekommen, Frauen braucht es nicht. Sage ich, was ist mit Martha Argerich? Ja, die spielt ja auch wie drei Männer. Das war die Maßeinheit. Spielen wie drei Männer. Und wenn du dann in solchen Situationen als Frau natürlich dann auch noch sagst, ich habe hier ein Problem. Ich bin nicht ganz gesund. Und es ist eben nicht Rheuma und es ist eben nicht der Bandscheibenvorfall und es ist nicht, keine Ahnung was, Diabetes oder so.
Ja.
Sondern es ist auch noch was Psychisches.
Aber ich möchte so. zu meiner Verteidigung. Nein, ich will mich nicht verteidigen. Nein, Vielen Dank, dass du das sagst. Aber ich gucke natürlich
Es war nicht als Angriff gemeint, bitte.
Nein, ich verstehe das und ich finde es total gut, dass du darauf aufmerksam machst, weil ich habe mich selber gerade ertappt, okay, ich habe drei Männer genannt, ne, die mir so spontan eingefallen sind.
Weil es mehr Männer sind, die sich öffentlich dazu bekennen, natürlich.
Und aber eigentlich fühle ich
weniger Männer sind, die sich, die daran erkranken.
Aber ich fühle mich eigentlich, seitdem ich sozusagen als einigermaßen erwachsener Mensch über diese Erde wandle, euch Frauen ja viel mehr verbunden. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich natürlich auch als schwuler Mann hier in dieser Welt lebe und wir sowieso immer irgendwie so dazwischen stecken, von den Frauen viel mehr respektiert und wertgeschätzt werden als oft von diesen, sag ich mal, heteronormativen Cis-Männern, die irgendwie ihr Patriarchat aufrechterhalten wollen und ihre Vorteile aufrechterhalten wollen. Ich habe diese Weichheit und so wahrscheinlich um einiges auch mehr als zumindest hetero Männer das rauslassen. Ne? Und trotzdem, ich weiß noch, wie das war, als ich 2007 in diesem einen Film mit dem Bären mitgespielt habe, wo ich seinen schwulen Lover gespielt habe, dann hatte die Bild-Zeitung darüber natürlich, weil 2007 war es ein Riesenaufhänger, dass ein Tatortkommissar eine schwule Hauptfigur spielt. Und da hatte ich quasi mein offizielles Outing als Schauspieler, weil dann stand natürlich, ne, die haben mich natürlich ausgefragt. Ich habe gesagt, naja, ich als schwuler Schauspieler konnte natürlich da aussehen. Und seitdem habe ich so gut wie keine Rollen mehr bekommen, ne, vor der Kamera. Also von wegen Stigmatisierung und sich durchsetzen, da sind wir, sag ich mal, aus der Regenbogenfraktion euch da sehr, sehr nah und ich wünsche mir immer mal, einer meiner buddhistischen Meister hat immer gesagt im letzten Jahrhundert schon, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Frauen. Also das heißt nicht, dass jetzt die Frauen die komplette Verantwortung übernehmen sollen, aber dass diese Energien, gerade diese Qualitäten, die ihr in die Gesellschaft mit einbringt, also ich möchte das nur so gut ich kann unterstützen.
Ach, ich finde diese binären Zuschreibungen sowieso extrem schwierig. Also wirklich extrem schwierig, was da angeblich besonders weiblich und was angeblich besonders männlich ist und wer sich wie zu verhalten hat. Und ich wünschte, dass wir da, waren wir eigentlich schon mal weiter? Ich, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, es wird gerade wieder ein bisschen schwieriger. Aber
die Fronten werden härter, weil
es die Fronten werden härter.
Es wird definitiv schwieriger zu existieren überhaupt gerade. Ne?
Aber wir müssen weiterhin diese Heteronormativität aufbrechen und am Patriarchat irgendwas basteln. Ja. Und ob das jetzt Frauen sind oder Männer oder nicht-binäre Personen, die da zu einem Umdenken mithelfen, das ist eigentlich vollkommen wurscht. Es geht um wirklich das System und es geht um diese Strukturen und nicht mit welchem Geschlecht wir da geboren sind, sondern das, was wir halt letzten Endes dann draus machen.
Ja.
Oder?
Ja, die Vielfalt, genau, ist auch spannend. Ne? Da sind wir drei Wochen vor dieser Wahl, die auch entscheidend ist, für wie das in Zukunft erstmal weitergeht. Ja. Eine Frage, weil unsere Zeit jetzt so langsam sich dem Ende neigt, was ich sehr schade finde, wir können das ja irgendwann mal wiederholen, einen zweiten Teil machen. Gibt es schon etwas, woran du gerade werkelst und kreativ schreibst? Oder
hat dich mein Lektor geschickt oder was?
Nein,
ob ich schon angefangen habe.
Nicht, dass ich dich da jetzt unter Druck setze, aber ich bin natürlich heiß irgendwie, ich mag deine Welt einfach, deine Welten, die du schaffst. Also auch mit die Lieferantin zum Beispiel hat mich wirklich mitgenommen, wo ich dachte so, oh Okay. Ich mag einfach deine Welten, die du aufbaust. Und ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, ob wir von dir irgendwie in der nächsten Zeit irgendwas Spannendes, Neues erwarten dürfen oder ob du dir erstmal Zeit lässt. Oder?
Ich habe neue Verträge natürlich, aber ich habe auch schon über Abgabetermine gesprochen. Oha. Die ich sag mal so, ich selbst wenn ich dir jetzt erzählen würde, worüber ich gerade nachdenke, es wird sich eh noch so oft ändern und dann vermutlich ein ganz anderes Buch dabei rauskommen, als das, was ich jetzt denke, was dabei herauskommt. Aber auf jeden Fall, klar, ich sitze wieder an irgendwelchen Sachen, aber tatsächlich durch diese Corona-Krise und durch das letzte Buch, was ich da geschrieben habe, das Buch davor war ja auch schon, ich schreibe ein Post-Brexit-Buch und plötzlich, da war noch gar nicht von Brexit die Rede, da war der noch gar nicht durch. Seitdem nennt man mich gerne Cassandra. Nein, egal.
Scherz. Mensch, guck mal, war ein schönes neues Pseudonym.
Nein, ich habe natürlich dann schon so ein bisschen jetzt so das Gefühl, das, was da draußen in dieser Welt passiert, das war jetzt so massiv, dass ich fast schon so ein biedermeierliches Gefühl habe und eigentlich mehr eine Innenperspektive einnehmen möchte. Aber das weiß ich nicht, ob das in 2 Monaten immer noch so ist. Mhm. Und weil du eben gefragt hattest, dieses Depressionsbuch zu schreiben, das hat viel Kraft und viel Zeit gekostet. Und ich habe auch sehr lange gebraucht, um überhaupt einen Ansatz zu finden. Ich habe ja, erst war es total wissenschaftlich, dann habe ich alles wieder weggeschmissen und habe gedacht, so, ich habe das nicht studiert und ich muss hier einen anderen Zugang finden. Und der kann halt dann auch nur persönlich sein. Und so kam es halt eben dazu.
Toll.
Und natürlich musste ich dann eben auch einen Teil von meiner Geschichte erzählen. So viel, wie ich erzählen kann und will.
Ja. Ja.
Alles kann man natürlich nicht erzählen, weil manche Dinge müssen auch geschützt bleiben, weil wozu muss man sich so komplett verletzlich machen? Das muss ja dann auch nicht sein. Also ich muss natürlich bestimmte Bereiche in meinem Leben und in mir drin schützen, das ist klar. Über die kann ich oder kann ich noch nicht schreiben. Muss ich vielleicht doch niemals, weiß ich nicht. Mhm. Aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und das ist ja immer das Schöne am Geschichten erzählen, um es jetzt so ein bisschen einzuwickeln. Es gibt ja immer einen Zeitpunkt, wann eine Geschichte erzählt werden kann oder soll. Oder wann sie dann auch wirklich auf die richtigen Ohren trifft, die das dann noch hören wollen. Und vielleicht habe ich auch deshalb so viele Berufe oder so viele verschiedene Sachen, weil eben auch im Leben gibt es halt unterschiedliche Zeiten für das, was man gerade tun und will und tun muss. Und so ist es halt eben auch mit den Geschichten, die erzählt werden wollen. Und jedes Buch wäre ein ganz anderes geworden, wenn ich es 5 Jahre vorher, 10 Jahre später geschrieben hätte. Deshalb habe ich auch nie Angst, wenn jetzt jemand sagt, woran schreibst du denn gerade, dass mir da irgendjemand was klaut? Weil wenn wir beide denselben Plot vor uns haben, werden das total unterschiedliche Geschichten. Das ist klar.
Das ist interessant.
Das finde ich dann echt auch gar nicht schlimm, darüber zu reden, was man jetzt gerade für Ideen hat. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum ich es jetzt gerade nicht erzähle, sondern einfach, weil noch gar nichts fertig ist. Ne? Okay.
Aber geil. Ich freue mich drauf. Zoe, ich danke dir. Danke für das schöne
dir.
Gespräch, für deinen
Geduld.
Einblick in deine Welt, in deine Prozesse. Vielen, vielen Dank für deine Bücher und für das, was du in die Welt bringst und deinen Mut auch, gerade eben über dieses letzte Buch, ne, deinen Mut, dich da so zu zeigen. Also ich finde dieses Zeig dich, finde ich ganz wichtig. Und das ist ein Beitrag zu einer, hoffentlich zum anderen Umgang mit dieser ganzen Thematik.
Das kann ich auch nur hoffen, dass es so wird. Ja, du, dann wünsche ich dir noch einen ganz zauberhaften Sonntag.
Dir auch. Komm gut durch
Dankeschön.
Den Tag. Du hast gesagt, du hast noch viel zu tun. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder im Studio sehen und zusammen was Schönes zusammen kreativ in die Welt bringen, in die Unterhaltungswelt.
Auf jeden Fall.
Ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Lest die Bücher von Zoe. Ihr findet sie überall im Buchhandel eures Vertrauens. Bitte, wenn es geht, vor Ort kaufen und nicht über die großen Vertriebe. Das ist einfach ganz wichtig für die Buchhändler und auch für die Autoren, finde ich super. Und schmökert mal wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal hier in Fechners Universum in Auf ein Wort und macht's gut. Tschüss, Zoe.
Tschüss.
Und tschüss, ihr alle. Ciao.
Sei der Welt.